Ja, guten Morgen auch von meiner Seite hier. Das letzte Mal als Pastor hier in der EFG. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich möchte euch das sagen, was mir wichtig ist. Und was mir in diesen 13 Jahren und 7 Monaten immer wichtig war. Es geht nicht um mich, es geht um Christus. Und ich bin heute Morgen hier, um euch das Wort zu sagen. Und ich sage das letzte Mal hier als Pastor höchstwahrscheinlich. Das ist das Wichtigste. Es geht um Christus, es geht nicht um uns. Und darum bin ich hier. Das ist mir wichtig. Meine Verabschiedung, davon habe ich gehört, das ist jetzt so, das halte ich aus, dass wir das heute auch machen. Aber das ist null. Ich sage euch, das ist null mein Fokus. Weil ich möchte, das ist mein Anliegen, ich möchte, dass Jesus groß gemacht wird. Und dass es um Jesus Christus geht. Und dass Jesus zum Zug kommt. Und darum möchte ich euch fragen, auf was stützt sich dein Glaube? Ich möchte euch einen Text lesen, um den es unter anderem geht. Das ist so die große Überschrift, dieser Text. Er steht im 1. Korintherbrief. Im Kapitel 2, die ersten Verse. Übrigens, die große Überschrift ist Spaltung in der Gemeinde. Interessant. Und da sagt Paulus Folgendes. 2 Vers 1. Auch ich kam nicht zu euch, Brüder und Schwestern, heißt es in neuen Übersetzungen, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch, schreibt der große Apostel. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Leute, es geht um die Kraft Gottes, die jeder von uns braucht. Und darum die Frage, auf was stützt sich dein Glaube? Stützt er sich auf die Kraft Gottes? Machen wir weiter mit Paulus. Paulus. Was heißt Paulus? Weiß das jemand? Der Kleine. Wer war dieser Mann? Man vermutet, dass er nicht überaus groß war. Eine stattliche Gestalt soll er auch nicht gehabt haben. Als er den Korinthern schreibt, wie er zu ihnen gekommen ist, sind es die Begriffe schwach, furchtsam. Aber denkt man das von Paulus? Er bezeichnet seine Worte nicht stimmgewaltig. Und doch geht von diesen Worten von Paulus geht etwas aus. Im Gegensatz zu den gelehrten Großen seiner Zeit verzichtete er auf brillante Formulierungen und Gedankengänge. Seine Absicht lag im Reden aus der Autorität von Gott heraus. Erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes redete er und handelte er. Der hat nicht nur geredet. Er hat sein Leben total verändert. Das hat sein Leben total verändert. Seine bisherige Perspektive hatte vorwiegend das menschlich Mögliche im Blick. Aber die Gemeinde Jesu ist nicht die Stätte, wo es um das menschlich Mögliche geht. Das ist nicht der Fall. Es geht immer darum, was Gott will. Und was für Menschen unmöglich ist, sagt Jesus, ist möglich bei Gott. Das ist die Gemeinde. Aus der Begegnung mit Jesus, der den Tod überwunden hat, ließ sich Paulus ganz auf ihn ein. Das war für Paulus eine enorm große Erfahrung der Freiheit. Er hatte bei den großen jüdischen Theologen studiert, aber ihm war vor allem wichtig, seine Zuhörer mit Gott selbst in Beziehung zu bringen. Nicht das ganze theologische Gedöns war ihm wichtig, sondern dass seine Zuhörer, seine Leute, da wo er Gemeinde gegründet hat, wo er mit Leuten zu tun hatte, hat er sie in eine Begegnung mit Gott gebracht. Und das ist der Unterschied. Wir müssen nicht mit den Leuten über Gott reden. Ja, natürlich tun wir das. Aber unser Ziel ist immer, dass sie eine Begegnung mit Gott bekommen. Und das kann ich nur, wenn ich selber brennend bin. Wenn ich selber eine Begegnung mit Gott hatte. Wenn ich von dem überhaupt überzeugt bin. Seinen Worten folgten Zeichen von Gottes Handeln. Er betete mit Kranken und sie wurden gesund. Er lief durch die Straßen und redete von Christus. Sein Wort hatte Wirkung bei den ganz armen Menschen, wie auch bei den einflussreichen Bürgern, bis hin zu Königen. Selbst in Situationen, wo er missverstanden wurde oder auch Benachteiligung erfuhr, lobte er Gott. Er sang Loblieder, selbst wenn alles Sichtbare dagegen sprach. Er sprengte nicht nur Gefängnistüren auf, sondern auch harte Herzen. Menschen, die bisher noch nie etwas von Jesus gehört hatten, erkannten die Notwendigkeit, an ihn zu glauben. Paulus, er ging nicht nach Schema F vor. Sein Vertrauen zu Gott war die entscheidende Grundlage für alles Reden und für alles Tun. Worauf stützt sich dein Glaube? Aber seine Haltung, menschliche Begrenzungen zu Gottes Gelegenheiten zu machen, durchzog sein Leben wie ein roter Faden. Nicht Paulus hatte Gottes Geist, sondern Gottes Geist hatte ihn. Und das hat sein Leben ausgefüllt. Für Paulus war klar, wenn schon Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes abhängig war, war Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes abhängig? Glauben wir das, dass er das war? Wenn Jesus schon von der Kraft des Heiligen Geistes abhängig war, um wie viel mehr wir? Kein Mensch kann den Willen Gottes ausführen, ohne dass er immer wieder mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wird. Eine der größten Lügen, welche der Widersacher Gottes in die Christenheit hineingebracht hat, ist, dass er sagt, diese Kraft war nur für die ersten Christen notwendig. Diese Kraft, das ist heute, es gibt's alles nicht mehr. Auch diese ganzen Gaben des Geistes, das gibt's heute alles nicht mehr. Ihr lieben Leute, ich sage euch was. Ich weiß. Es gibt so viele Theologen, die sehen das genauso. Aber das ist satanisch. Jetzt bräuchten wir diese Kraft nicht mehr. Aber damit hätte, wenn das so wäre, das Neue Testament seine Gültigkeit verloren. So einen Stumpfsinn kann wirklich nur der Widersacher Gottes in die Welt setzen. Warum tut Satan das? Weil er nur zu gut weiß, dass der Auftrag Jesu mit dieser ganzen Welt nur mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgeführt werden kann. Und darum sagt er uns, durch Theologie, sagt er uns dann, ach, das gibt's alles gar nicht mehr. Das war nur für die Christen des ersten Jahrhunderts. Kann man toll einpacken in große Worte, nennt man Dispensationalismus. Schrecklich, ne? Vergesst es wieder. Es ist und es bleibt biblische Wahrheit und Tatsache, dass wir immer wieder neu mit der Kraft des Heiligen Geistes überfüllt und angefüllt werden müssen, mit Erweis von Geist und von Kraft. Sonst ist Glaube nur menschlich. Menschlicher Glaube. Wir sind die Nachfolger von Jesus, die mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt und ausgerüstet wurden. Ich möchte euch ein paar Beispiele, und ich wüsste 100 von Beispielen, und ich hätte so Lust, einen dreistündigen Gottesdienst zu machen und euch so viele Beispiele von dem zu erzählen, was so herrlich wäre. Ja. Fangen wir an mit einem Mann, der lebte vor ungefähr gut 300 Jahren. John Wesley. Mein britischer Kollege hat ein Strahlen in den Augen. John Wesley wurde 1703 geboren. Er kam aus einer anglikanischen Priesterdynastie. Wie sein Vater und Großvater studierte er Theologie. 1728 bekam er seine Priesterweihe. Im Jahr 1738, nach einem längeren Aufenthalt in den neuen Staaten von Amerika, war er in Georgia, USA. Und er kehrte nach London zurück. Kurz danach erlebte John Wesley den Heiligen Geist in einer neuen Dimension. Er erzählt Folgendes. Es war ungefähr um 3 Uhr morgens. Wir waren am Beten und als wir weiter im Gebet verharrten, kam die Kraft Gottes mächtig auf uns nieder. Also eine Gruppe von Männern, die haben nicht von 2:10 bis 3 gebetet, ja, bete mal geschwind, sondern die haben den Herrn gesucht. Also die haben schon ab 12 gebetet, oder? Ich weiß es nicht. Aber das war ein Suchen, Warten auf den Herrn. Und das ist da passiert. Und als wir im Geist verharrten, kam die Kraft Gottes mächtig auf uns nieder, so dass viele von uns vor überströmender Freude laut schrien und zu Boden fielen. Mir geht es nicht um diese Dinge, dass da jemand zu Boden gefallen ist oder geschrien hat. Mir geht es darum, dass sich die Kraft Gottes manifestiert hat, hier bei diesen Menschen. Sobald wir uns von der Furcht und Verwunderung der Gegenwart Gottes ein wenig erholt hatten, brachen wir mit lauter Stimme aus. Wir preisen dich, o Gott. Wir bekennen, dass du der Herr bist. Durch diese Erfahrung mit der Erfüllung des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Geistes Gottes, predigte John Wesley von da an noch gewaltiger als vorher. Die Menschen wurden dabei von ihren Sünden überführt, schrien laut und fielen zu Boden. Und dann ist da ein anderer, der gehört auch in diese Gruppe hinein. Der hieß George Whitfield. Mit 17 Jahren ging er an die Universität Oxford und schloss sich den Brüdern Charles und John Wesley an, einem Bibelkreis, dessen Mitglieder man Methodisten genannt hatte. Whitfield und Wesley verkündeten das Evangelium mit solcher Kraft des Heiligen Geistes, dass zigtausende von der Bevölkerung Englands zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen. Ich sage euch das jetzt zum letzten Mal. Ich will sowas erleben. Ich habe schon was erlebt, ich habe was geschmeckt. Ich will mehr davon erleben. Mehr von diesem Heiligen Geist. Mehr. Und dabei geht es nicht um mich. Es geht dabei nicht um mich. Versteht ihr das? Das ist, wenn der Heilige Geist dich erfasst, dann willst du nur noch den Vater, den Sohn und den Geist verherrlichen durch dein Leben. Und das ist dieser springende Punkt. Übrigens, dieser George Whitfield, John Wesley hatte nicht so viel Erfolg in den ersten Staaten von Amerika. Und dann ist George Whitfield dahin gegangen und der war Kneipiers Sohn oder seine Mutter hatte eine Wirtschaft. Und da hat er viele Dinge, er hat mit Theater gespielt und so, damals völlig unmöglich. Und George Whitfield war in den ersten 3 Staaten von Amerika der bekannteste Mensch nach Benjamin Franklin. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sind Leute mit ihren Wagen und Pferden 150 Meilen gefahren, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Wisst ihr, wie man das nennt? Hunger. Ich schließe diese Beispiele mit einer Erweckung von Wales. Ein anderes eindrückliches Ereignis geschah am Anfang des 20. Jahrhunderts, genau dort. Wie an vielen Orten in der Welt trafen sich dort kleine Gebetsgruppen, die um Erweckung beteten. Dort lebte ein Mann mit dem Namen Evan Roberts. Ein interessanter Mann. Er betete seit seiner Bekehrung 13 Jahre lang um die Geistestaufe. Und da möchte ich euch sagen, wir haben alle den Heiligen Geist bekommen, als wir Christen geworden sind. Aber es gibt ein anderes Level, in das Gott jeden führen möchte. Und das geht nur, wenn du den Herrn suchst. Wenn du den Herrn suchst, wenn du willst. Übrigens, ich als jemand, der eine evangelikale Ausbildung genossen hat, 12 Semester lang. Ich habe immer gelernt, Geistestaufe ist nicht richtig. Das ist der Second Blessing. Das sind die Pfingstler. Mein Pfingstkollege ist da, ich freue mich. Und ich habe das geglaubt. Ich habe das geglaubt und gesagt, das gibt es nicht. Bis ich gemerkt habe, ich halte diesen Hunger nicht mehr aus. Ich halte diesen Hunger nicht mehr aus. Ich will mehr von Jesus. Ich bin mit meinem Stand nicht zufrieden. Da passiert jetzt schon Erweckung. Wow, was ist? Ich will mehr davon. Und könnt ihr euch vorstellen, der hat 13 Jahre gebetet, 13 Jahre den Herrn gesucht. Des Herrn Wege sind unergründlich, man versteht es nicht. Aber dann passierte etwas. Lasst es mich lesen. Als ihn Jesus Christus mächtig mit dem Heiligen Geist taufte, wurde er zum Führer einer mächtigen Erweckung, die sich in weiten Landesteilen von Wales bis nach Liverpool ausbreitete. Sieht man heute noch bei Jürgen Klopp. Evan Roberts war ein bescheidener Mann und er war kein begabter Prediger. Er war kein begabter Prediger, habe ich mir ganz dick angestrichen. Aber seine einfache Botschaft geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist doch das, was wir alle wollen, oder? Ist es nicht das? Nicht, dass du noch besser wirst, noch besser wirst, noch besser, sondern dass der Heilige Geist das in dir tut. Zumindest ich will das. Er predigte, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, er predigte in kurzen Worten. Aber er predigte, er sagte, Herr, beuge mich, beuge uns, beuge die Gemeinde, rette die Welt, entzünde eine Erweckung. Was war die Folge? Die Folge war, dass sich innerhalb von 2 Monaten in Wales 70.000 Menschen bekehrten. 1904 und 1905. 70.000 Menschen nur in Wales. Evan Roberts war ein bescheidener Mann und das hat sich gezeigt. Er wurde nicht größenwahnsinnig. Die damalige deutsche evangelische Wochenzeitschrift Licht und Leben, könnt ihr euch daran erinnern, 1905, hat damals noch jemand gelesen. Die Berichterstattung eines Pfarrers aus Wales heißt so: Kapellen und Kirchen sind jeden Abend überfüllt. Gebetsversammlungen dauern Stunden fort im selben Feuer. Man hört keine hässlichen Reden, Fluchen und Schimpfen mehr auf der Straße. Die Trunksucht hatte auf einmal bedeutend abgenommen. Unsere Gottesdienste bedürfen keiner Predigten. Es sind Lob- und Dankversammlungen. Abtrünnige kehren wieder zurück. Unrechtes Gut wird zurückerstattet. Versöhnungen werden gefeiert. Die Polizei hatte kaum noch was zu tun. Die Pastoren, die der Sache am misstrauischsten gegenüberstanden, fangen an, sich von der Echtheit der Bewegung zu überzeugen. Die Versammlungen leiten sich selber. Manchmal ist es nur der Gesang eines einfachen Liedes, der Hunderte auf die Knie bringt. Ganze Gemeinden sind buchstäblich umgewandelt worden. Der Heilige Geist war örtlich so stark über Wales ausgegossen und gegenwärtig, dass wenn Wundersüchtige aus England mit dem Zug über die Grenze von Wales fuhren, sie augenblicklich von ihren Sünden überführt wurden, dass sie ihre Leben Jesus Christus übergaben. Das geschah 1904, 1905. Jetzt könnte man sagen, ja, du hast recht, aber das war nur punktuell und nicht so lange. Aber ich will das gerne auch punktuell und auch nicht so lange. Mir reichen 1,5 Jahre. Wenn ich 70.000 Menschen zu Jesus führen könnte, nicht ich, würde Paulus sagen, sondern die Kraft Gottes. Nicht ich, sondern du durch die Kraft Gottes. Wie steht es heute im 21. Jahrhundert? Nach wie vor finden heute in verschiedenen Erdteilen Erweckungen statt in der Kraft des Heiligen Geistes. Zum Beispiel in Südkorea, in Afrika, sei es in Südamerika, sei es in China. Zum Beispiel kommen nach einer Schätzung in China jährlich 1 Million Menschen trotz Unterdrückung zum Glauben an Jesus Christus. Jährlich 1 Million Menschen. Und die haben eine Erweckung noch gar nicht erlebt. Man spricht heute von ca. 130 Millionen wiedergeborenen Christen in China. Das sind bald 10%. China hat eine Einwohnerzahl von 1,4 Milliarden. Deutschland, glaube ich, von 84 Millionen. Und die Zusage, wie sie Jesus für alle seine Nachfolger über alle Jahrhunderte gegeben hat, ist nach wie vor höchst wirksam. Was war seine Zusage? Als Jesus auferstanden ist, bis Pfingsten sind es 40 Tage. Was haben die Jünger da gemacht? Sie haben gewartet. Sie haben gewartet auf den Herrn. Sie haben ihn gesucht. Was heißt warten auf den Herrn? Man wartet, man kommt zusammen, man wartet, einer holt sein Nintendo raus, die restlichen 11 haben in ihre Smartphones geguckt. Natürlich nur christliche Sachen, klar. Ist das das Warten? Ist das das Suchen des Herrn? Apostelgeschichte 1, Vers 8, darauf möchte ich hinaus. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis hin an die äußersten Enden der Erde. Bis an die äußersten Enden. Ich meine, die Erde ist eine Halbkugel, aber eine ganze Kugel und keine Halb. Trotzdem, das ist passiert. Sie haben gewartet. Haben Sie schon den Heiligen Geist gehabt? Ja, hatten Sie schon. Michael, hatten Sie schon. Weil Jesus sagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Johannes 20. Das heißt, sie hatten schon den Heiligen Geist. Sie hatten schon das. Aber was gefehlt hat, ist der Startschuss. Der Startschuss. Kennt ihr das? Ein Rennen. Man wartet. Und die Autos, das Gaspedal wird gepumpt. Man wartet für den Startschuss. Und dann geht es gut. Ja? Oh, ich liebe das, wenn das dann stinkt nach Pferdemist, nein, einfach nach vergasten Benzin. Warum erzähle ich das? Weil es immer noch der gleiche Geist ist, immer noch das gleiche Wort und immer noch die gleiche Verheißung von Jesus. Es ist noch nicht zu Ende. Es stellt sich einfach die Frage, bist du dabei? Bist du dabei? Jesus will heute Morgen nur eines. Er will, dass dir neu bewusst wird, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes sein Zeuge in deiner Umgebung sein kannst. Dass du den Unterschied machen kannst, er durch dich. Und darum geht es ihm. Und es kommt nicht auf deine Kraft an, sondern das ist das Schöne, in Erweis von Geist und Kraft, sagt Paulus. Es kommt auf seine Kraft an. Er ist es. Er bringt den Unterschied. In Erweisung von Geist und Kraft. Die Menschen um uns herum brauchen Jesus, damit sie eine Zukunft haben. Und wenn wir sie lieben, diese Menschen, dann bringen wir ihnen in der Kraft des Heiligen Geistes ganz nahe an Jesus heran, damit sie sich überhaupt entscheiden können. Erzählen wir ihnen von diesem Christus. Müssen wir die Dinge alleine machen? Nein. Müssen wir es in der eigenen Kraft machen? Nein. Warum nicht? Der Heilige Geist ist bereit, immer wieder neu dich einzutauchen in seine Kraft, um dich darin zu baden. Darum heißt das ja auch Geistestaufe. Es darf uns neu bewusst werden, dass wir jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes leben, mehr denn je. Mehr denn je. Und wer sich da so ein bisschen mit auskennt und mal untersucht, es gibt mehr denn je auf der ganzen Welt kleine Gruppen von Menschen. Das ist wieder wie das Biblische. Kleine Gruppen von Menschen, die, es ist ganz oft nicht die etablierte Kirche. Übrigens die etablierte Kirche, damit meine ich nicht die evangelische und die katholische Kirche. Damit meine ich vor allen Dingen heute in Deutschland die Freikirchen, die müde geworden sind, wo wenig passiert, wo alles abgestanden ist, wo der Tod herrscht, weil sie genauso in diese gleiche Richtung gehen. Und der Heilige Geist sucht sich immer wieder neue Gefäße. Der Heilige Geist sucht immer wieder neue Wege, wie Wasser. Ja? Und es finden sich immer wieder Menschen, die diesen Hunger haben und die warten, dass was passiert, die ihn bestürmen, dass was passiert. Das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Ich möchte dich heute Morgen persönlich fragen, einmal darf ich, bin noch mal einmal hier. Ab nächste Woche seid ihr mich los. Seid mich ja schon länger los. Aber wollen wir überhaupt dieses Feuer des Heiligen Geistes? Wollen wir das überhaupt? Ja. Bei mir steht jetzt Klatschen. Nein. Gott hat uns zu einem Leben mit dem Heiligen Geist berufen. ein Leben voller Abenteuer. Wir brauchen seinen Geist, der wie ein Feuer in unsere Herzen brennt. Denn die Bibel fordert uns auf, Epheser 5, Vers 18, kontinuierlich voll Heiligen Geistes zu werden. Betrinkt euch nicht mit Wein und nicht mit Bier und nicht mit Schnaps, da steht aber nur Wein, sondern werdet voll, kontinuierlich, beständig, voll im Heiligen Geist. Epheser 5, 18, eine wichtige Stelle. Der ganze Epheserbrief ist wichtig. Der Heilige Geist ist für uns Christen nicht nur ein kleiner Extrabonus. Er ist das eigentliche Zentrum unserer Beziehung zum Vater. Und nur durch ihn können wir das tun, wozu Gott uns berufen hat. Übrigens, der Heilige Geist ist immer der Geist des Vaters. Und ganz oft steht auch der Geist Christi. Das heißt, wenn du diesen Geist nicht willst, dann willst du nicht den Geist des Vaters und nicht den Geist des Christus. Unsere Nation braucht dringend neuen geistlichen Schwung. Und du kannst ein Teil der Bewegung sein von Gott. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir erleben, wie der Heilige Geist das Leben von Menschen radikal erneuert. Sie heilt. Wie Beziehungen endlich wiederhergestellt werden. Übernatürlich. Ihre Umstände verändert. Und nicht nur wünsche ich das für die Menschen, das wünsche ich für mich genauso. Diese Kraft, dieses Feuer Gottes soll in dir freigesetzt werden. Das ist mein Ziel heute und dann mache ich es wie Habe Kerkeling, ja, und sage, ich bin da mal weg. Aber das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte euch was sagen. Im Januar 2007, vor 14 Jahren, habe ich hier meine Antrittspredigt, Bewerbungspredigt gehalten. Und habe ich meiner Frau gesagt, entweder nehmen sie mich oder sie nehmen mich nicht. Und ich gehe aufs Ganze. Und dann habe ich die Gemeinde damals gefragt, ihr wisst das vielleicht nicht, ich weiß das, kenne die ganze Predigt noch auswendig. Und da habe ich die Gemeinde gefragt, was ändert sich in dieser Stadt, wenn es die Gemeinde nicht mehr gibt? Was ändert sich in dieser Stadt, wenn es die Gemeinde nicht mehr gibt? Und das frage ich heute nochmal. Was ändert sich in dieser Stadt, wenn es die Gemeinde nicht mehr gibt? Hat die Gemeinde eine Berufung? Hat die eine Gemeinde eine Berufung für diese Menschen? Ist das in ihrem Fokus? Lasst mich euch das noch einmal fragen. Ich frage mich das für mein Leben selber. Aber das ist eine sehr wichtige Frage. Diese Frage ist wichtig, weil sie so vieles verändert. Ich möchte euch noch mal was lesen. Für die, die mitlesen wollen, Exodus 3, also was ist das? 2. Mose 3, Vers 1 geht es los. Da finden wir diese interessante Begebenheit mit dem brennenden Dornbusch. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will hinzutreten und die große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und dann kennen wir, wie die Geschichte weitergeht, wo es zu der Berufung kommt von Mose. Wo er sagt, ja, aber ich kann das nicht. Und dann fängt er zu lamentieren an mit Gott und sagt, ja, okay, gut, ja, okay, gut, ja, okay, gut. Ja, und dann sagt Gott ab Vers 10, jetzt mache ich wieder weiter. Nun aber, es sagt Gott, nun aber. Der Mensch sagt ein Ja, aber. Und Gott sagt, nun aber. geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Mose antwortete, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, sprach Gott und sagt, ich werde ja mit dir sein. Und dies ist das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen oder Gott anbeten. Wer bin ich? Du bist der Mann. Du bist die Frau. Aber nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn Gott sagt, ich bin mit dir, dann hör auf und sag ja, aber. Sag es maximal dreimal und dann hör auf und tu das, was Gott dir gesagt hat. Wo hat Gott zu Mose gesprochen? In der Wüste des Lebens. Übrigens, die Wüste ist der perfekte Ort, um Feuer zu fangen. Dies geschah nicht, als er gerade auf einer saftigen Wiese war, von einem Bächlein durchzogen, mit sprudelndem Wasser. Er war auch nicht in einem Fünf-Sterne-Ressort und hat gerade eine Massage gekriegt. Nein, das war nicht der Fall. Das Wort sagt uns, dass Mose dem Feuer Gottes begegnete inmitten der Wüste. Die Wüste ist ein trockener und ein düsterer und ein einsamer Ort. Ein Ginsterstrauch oder was da immer auch gebrannt hat. Ich war 2010 war ich bei Burger King in der Nähe von Las Vegas. Da waren wir in einem Ort, Alena war dabei. Da war der Burger King und eine Straße und sonst war da nur Gerümpel, Steine und Wüste. Wir steigen aus dem Auto und plötzlich kommen uns so drei große Bälle entgegen aus Strauch, wie man das aus den alten Western kennt. Kennt ihr noch so diese? Und dann siehst du, wie die mit den Pferden und da sind diese Dinger. So stelle ich mir das vor. Und dann sieht der Mose und das brennt und brennt doch nicht. Ja? Wüste, Wüste, da passiert was. Doch genau diesen Ort wählt Gott aus, um sich Mose im brennenden Dornbusch zu offenbaren. Wir alle gehen mitunter durch schwere Zeiten. Und jeder von uns steht fast täglich großen und kleinen Herausforderungen gegenüber. Und ich möchte fragen, vielleicht fühlst du dich heute, vielleicht fühlst du dich gerade jetzt, während du hier bist, allein. Und du spürst die Gegenwart Gottes nicht und du bräuchtest sie so dringend. Vielleicht gehst du durch die schwierigsten Wüstenzeiten deines Lebens. Die gute Nachricht dabei ist, je trockener das Holz, desto schneller fängt das Feuer. Je trockener das Holz, desto schneller fängt es Feuer. Das Feuer kommt immer zuerst. Noch ein weiterer wichtiger Punkt, die Begegnung des Moses an diesem denkbar trockensten und einsamsten Ort war der Startpunkt des größten Berichtes über Befreiung, über die Befreiung eines Volkes, den es vor dem Kreuz jemals in der Geschichte der Menschheit überhaupt gegeben hat. Das ist von da aus passiert, dass ein ganzes Volk weggeleitet wurde aus der Fremde hin in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist unser Gott. Dazu hat er diesen Mose, der gesagt, ja, aber. Und Gott hat gesagt, nein, bist du jetzt fertig, Mose? Jetzt geht's weiter. Das Feuer kommt zuerst. Und alles begann mit diesem brennenden Dornbusch in der Wüste. Ich sehe hier ein entscheidendes Prinzip. Bevor Gott dich oder die Gemeinde, bevor Gott dich zum Pharao sendet, bevor er dich in deine Bestimmung, die du hast, führt, bevor er die Berufung freisetzt, die er für dich geschaffen hat, schickt er dich zunächst zur Kraftquelle. Er schickt dich zunächst zur Kraftquelle, zu seinem Feuer. Dieses Feuer kommt immer zuerst. Die grundlegende Begegnung mit der Gegenwart des Herrn kommt immer an erster Stelle. Da war nicht Berufung ohne Begegnung. Diese Begegnung war wichtig. Von seiner Himmelfahrt befahl Jesus seinen Jüngern, nach Jerusalem zu gehen und was dort zu tun, zu warten. Man kann behaupten, dass diese 12 Männer die erfahrensten, die geschultesten und die qualifiziertesten Personen in Bezug auf Jesus Christus waren, die jemals auf dieser Erde gingen. Wer sonst hatte mit ihnen über 3 Jahre lang Tag und Nacht verbracht, wenn nicht diese 12 Jünger oder 11 plus 1? Dennoch befahl er ihnen, dass sie warten sollten. Worauf sollten sie warten? Auf die Verheißung des Vaters. Und was hat der Vater verheißen? Die Ausgießung seines Heiligen Geistes. Jesus wusste, dass diese Männer, wenn sie wirklich diese Welt bewegen sollten, die Kraft des Heiligen Geistes brauchten. Ihre Ausbildung allein reichte offensichtlich nicht, um diese Mission Gottes zu erfüllen. Wie soll das gehen? Ich bin davon überzeugt, dass eine sehr entscheidende Voraussetzung, wenn nicht sogar die wichtigste, ist, wie komme ich dahin? Das ist für mich die wichtige Frage. Wie komme ich dahin? Warum sollte ich mich überhaupt von diesem Heiligen Geist erfüllen lassen? Mein Leben ist doch in Ordnung. Ja, ich bin Christ, ich gehe in eine ordentliche Freikirche. Was will der Herr sonst noch von mir? Ja, könnte er sonst noch was von mir wollen? Gemeinde, ich sage das heute nochmal so. Der Hunger nach mehr ist der entscheidende Punkt. Der Hunger nach mehr von Jesus. Einfach Hunger. Du kannst von Gott so reichlich erfüllt werden. Die Frage ist, willst du das? Willst du ihn heute? Bist du hungrig nach Gott? Das bleibende Feuer des Heiligen Geistes. Jemand fragte mich mal, wie hält man so ein Feuer am Brennen? Das ist eine gute Frage, oder? Wie hält man so ein Feuer am Brennen? Aber ich glaube, es ist die falsche Frage. Das Feuer hält dich am Brennen. Nicht du hältst das Feuer am Brennen. Das Feuer hält dich am Brennen. Der Herr sprach erst dann zu Mose, als er sich ihm zuwandte, um das Feuer zu sehen. Denk dran, der brennende Dornbusch rief nicht nach Mose, als dieser mit seinen Schafen vorbeilief. Er brannte einfach weiter, so lange, bis sich Mose ihm zuwandte. Der Heilige Geist ist geduldig und kann lange warten. Worauf wartet er? Worauf wartet der Heilige Geist? Das ist für mich die Frage. Er wartet darauf, dass du dich ihm zuwendest. Er wartet darauf, dass du dich ihm zuwendest, um ihn zu hören. So wandte sich Mose zur Seite. Da heißt es, er trat hinzu. Das ist der Schlüssel. Er trat hinzu. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe keine Ahnung, wie viele Büsche es dort in der Wüste gab. Ich nehme einmal an, dass es ziemlich viele waren. Aber eins weiß ich, es gab nur einen, der mit der Gegenwart des Gottes, des herrlichen Gottes brannte. Wonach hält die Welt Ausschau? Wonach sucht diese Welt? Sie sucht nach schönen Gebäuden, die wir gebaut haben, sucht sie danach? Nach redegewandten Predigern? Oder nach besser inspirierender Musik? Vielleicht doch eher nach besseren Marketingprogrammen oder was weiß ich? Das ist die Welt. Und die Gemeinde? Wonach sucht die Gemeinde? Wonach streckt sie sich aus? Wonach schaut sie? Die Gemeinde Jesu hat versucht, die Welt zu erreichen, indem sie in großen Teilen so wurde wie die Welt. Wir weigern uns oft, uns durch Gottes Geist von ihr zu unterscheiden. Wir konfrontieren die Menschen nicht aus Furcht, sie könnten beleidigt sein. Doch Gott rief Mose nicht durch einen Busch, der genauso aussah wie alle anderen Büsche. Er berief Mose durch einen Busch, der mit dem Feuer seiner Gegenwart brannte. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, und daran merkt ihr, was mir heute wichtig ist, hat mit meiner Verabschiedung gar nichts zu tun. Wofür brennst du? Wofür brennst du? Wofür brennt dein Leben? Kann man fromm sagen, was ist deine Leidenschaft? Wofür? Was ist das? Und ich möchte fragen, wofür brennt die EFG Schwäbisch Hall? Wofür brennt sie? Was wird deutlich, wofür sie brennt? Einige von uns haben Menschenfurcht und Hemmung oder orientieren sich mehr an dem, was die Leute sagen, als daran, was Gott tun möchte. Aber wenn du dich mehr darum sorgst, wie du anderen gegenüber aussiehst, als darum, den Heiligen Geist zu empfangen, dann möchte ich dir was sagen. Du bist nicht hungrig genug. Du bist nicht hungrig genug. Das ist dir noch zu unwichtig. Das andere ist dir noch zu wichtig. Ein hungriger Mensch kümmert sich nicht darum, was jemand anderes denkt. Er hat nur ein Ziel: Essen. Ich kenne mich damit aus. Wenn du hungrig nach dem Heiligen Geist bist, sind alle anderen Bedenken zweitrangig, weil du mehr willst von ihm. Erst dann wünschst du dir ihn mehr in deinem Leben als die Luft zum Atmen, mehr als etwas zu essen, mehr als das Ansehen von Menschen, mehr als einen guten Ruf, mehr als deinen Dienst, mehr als alles andere. Und ich möchte dir was sagen heute Morgen. Erwarte in deinem Leben eine tiefe Berührung durch den Heiligen Geist. Erwarte sie. Sei in Erwartung. Schau hin, wo das Feuer ist. Erwarte das. Dass es in deinem Leben zu einer Berührung kommt mit dem Heiligen Geist. Bitte ihn um sein Feuer und erlaube ihn, dich in Brand zu setzen. Und ich sage dir, er wartet auf dich. Heute Morgen, er wartet auf dich. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Eine Geschichte von einem dänischen Religionsphilosophen. Er war so beliebt damals in Dänemark, dass man jahrelang den Vornamen, den er hatte, hatte man seine Kinder nicht mehr danach benannt. Aber er war so ehrlich. Er hieß Søren Kierkegaard. Und er erzählt eine Geschichte. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Aber fliegen tun sie nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Amen. Nein, kein Amen. Kein Amen. Ich werde euch nicht entlassen mit diesem Wort. Das wollte ich ursprünglich. Ich gebe es zu. Ich wollte hier schließen, aber ich schließe hier nicht. Ich möchte euch bitten heute Morgen, drückt ganz fest eure Masken an euch, damit da nichts rein und nichts rauskommt. Und wenn ihr dieses Feuer des Heiligen Geistes haben wollt, wenn ihr sagt, ich habe diesen Hunger und ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, oder ich möchte einfach mehr, ich möchte mehr Hunger haben, ich möchte, dass sich etwas in Gang setzt in meinem Leben, dann würde ich gerne heute nochmal für dich beten. Man darf ja nicht nach vorne kommen und man darf nicht die Hände auflegen, das wäre so richtig das. Aber lasst mich für euch beten, wenn ihr wollt und aufstehen möchtet. Wer nicht aufsteht, kann ich mir vorstellen, der will das auch, aber macht das nicht mit. Aber wie auch immer, fühlt euch ganz frei. Und danke, Owen, dass du ein bisschen was spielst. Heiliger Geist, heute Morgen, du bist hier. Du bist hier. Und ich segne diese Gemeinde. Ich segne diese Gemeinde mit einem kraftvollen Hunger. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich heute Morgen hier offenbarst. Ich habe mir gewünscht, dass du dich schon offenbarst, bevor die Predigt zu Ende ist. Ich bete, Heiliger Geist, komm du heute Morgen über diese Gemeinde. Setze sie in Brand für dich. Heiliger Geist, komm heute Morgen und mach den Unterschied in unserem Leben. Raub uns die Kräfte, die wir haben, und füll uns mit deiner Kraft heute Morgen. Erneuere unseren Sinn, erneuere unseren Geist, weil wir mehr haben wollen von dir. Wir alle, ich schließe mich da voll mit ein, mehr von dir, damit deine Kraft sichtbar wird in unserem Leben, damit Dinge in Ordnung kommen, an denen wir schon so lange rummachen, damit Heilung passiert heute Morgen hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus. Heilung von außen, Heilung von innen, dass hier Dinge passieren, mit denen wir überhaupt nicht rechnen, dass du wiederherstellst in Kraft und in Herrlichkeit. Und das alles, damit dein Name gelobt wird. Weil dein Name ist das Wunderbarste. Dein Name ist ausgegossen. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Gnade Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir sind hier. Wir sind hier als Gemeinde. Wir sind hier als Gemeinschaft. Und wir sagen, komm du. Komm du heute Morgen. Wir laden dich ein. Erneuere unseren Sinn. Gib uns neuen Hunger nach dir. Erneuere das. Setze Dinge frei, die so dringend freigesetzt werden wollen. Geh durch die Reihen und beweg jeden von uns. Bewege mich. Jesus, führ uns in eine neue Dimension, in eine neue Kraftdimension, dass mehr von dir in unser Leben hineinkommt. Herr Jesus, das ist mein Wunsch. Und dass du dich bewegst hier in dieser Gemeinde, dass du dich bewegst heute Morgen, dass du wirkst heute Morgen und dass wir merken, es ist dreieinig, dir zusammen zu sein. Es ist so schön, Vater, Sohn und Geist, in diese Gegenwart des dreieinigen Gottes zu sein und darin zu verweilen, gar nichts anderes. Und wir wollen warten. Wir wollen uns alle ins Obergemach begeben und warten, bis du kommst. Und warten, bis du kommst. Und dass du kommst in Kraft. Dass diese Stadt verändert wird. Wir bringen dir unsere Stadt. Wir bringen dir Schwäbisch Hall. Wir bringen dir die Menschen. Und wir wollen auch sowas erleben. Dass ganze Straßenzüge, ohne dass sie es wollten, dass die Menschen umkippen und schreien und sagen, nein, nein, ich bin nicht würdig, diese Gnade anzunehmen von Jesus. Und dass Menschen schreien und sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ich begegne dem dreieinigen lebendigen Gott. Und Herr Jesus, ich bete, dass das in uns allen passiert. Und ich sage, dass das passieren soll. Ich rufe das aus. Und ich rufe das aus in diesem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen.